Gelobt sei unser Herr, denn er ist lebendig, er blieb nicht im Grab. Unser Jesus ist Herr in alle Ewigkeit und wir preisen und loben ihn. Schön, dass du da bist heute Abend, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam den Herrn anbeten, den Herrn loben, aber auch gemeinsam in sein Wort eintauchen. Und weil ihr steht, möchte ich das nutzen und euch bitten, dass wir gemeinsam die Schrift aufschlagen, im Galaterbrief in Kapitel 1 und als Einführungswort zu unserem Thema das Evangelium Jesu Christi. Bevor die PowerPoint losgeht, vielleicht gehen wir den Text mal an. Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Und dann können wir auch die PowerPoint einschalten. Galater 1, 6 bis 9. Ich lese aus der Luther 84 Übersetzung. Hier ist die Schlachtübersetzung, aber wir können gut vergleichen. Und das ergänzt sich sehr, sehr schön. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Amen. Vater, wir stehen vor dir und wir danken dir für dein Wort, für das Evangelium. Für die gute Botschaft, dass durch Jesus Christus das wunderbare Heilswerk, das kein Mensch, keine Religion, keine Kraft dieser Welt vollbringen kann, du vollbracht hast. Gelobt sei dein Name. Dass Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, dass er ein heiliges Leben gelebt hat, dass er am Kreuz für uns Sünder gestorben ist, am dritten Tage auferstanden ist und nun zu Rechten des Vaters in Ewigkeit herrscht. Gelobt sei dein Name. Durch ihn haben wir Vergebung der Sünden, durch ihn dürfen wir zum Vater kommen, Vergebung und eine neue Identität bekommen als Kinder Gottes, um ein heiliges Leben zu leben. Ich bitte dich, salbe unsere Augen heute Abend, das Evangelium zu erkennen. Beschneide unser Herz von jeglicher Sünde, von jeglichem Kompromiss und gib uns Kraft durch den Heiligen Geist in dir zu wandeln. In deiner Kraft, in deiner Güte, Herr, vertrauen wir und wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du wirkst und sprichst. Amen. Setzt euch bitte. Die beste Methode, Falschgeld zu erkennen, ist es, die Originale sehr, sehr gut zu kennen. Es gibt immer wieder kreative Varianten von Fälschungen in jeglichen Belangen, nicht unbedingt mit Geld, aber auch in anderen Dingen. Aber egal, wie kreativ die Leute sind, es ist niemals wie das Original. Und jemand, der das Original gut kennt, lässt sich nicht täuschen, lässt sich nicht beeindrucken, lässt sich nicht ablenken, geht nichts auf ein. Wir sind in einem Bibelstudium achtteilig, wo wir das Evangelium Jesu Christi anschauen wollen, das Original vertieft kennenlernen wollen. Aber gleichzeitig abwechselnd, jede zweite Woche, schauen wir uns auch so ein modernes, anderes Evangelium an, das leicht und unterschwellig versucht, sich einzuschleichen. Und es sind einige Namen gefallen, diese Bewegung vertreten, sei es die Hillsong-Bewegung, sei es die Bethel-Bewegung, sei es die Elevation-Bewegung. Dinge, die ihr sehr gut kennt aus dem musikalischen Bereich, aber wo viel mehr dahinter steht und viel mehr dahinter steckt. Unser Problem ist in erster Linie nicht mit der Musik, sondern mit der Theologie hinter der Musik. Mit dem, was dahinter steckt, weil hinter diesem trojanischen Pferd steckt eine ganze Philosophie, eine ganze falsche Theologie. Und für uns ist es wichtig, das auch das Warum zu kennen. Warum? Und Gott gibt uns Antworten. Letztes Mal hatte Jesus gesprochen über die Problematik und die falsche Auffassung des Evangeliums, das diese Bewegungen haben und auch die falsche Christologie, also die falsche Lehre über Jesus Christus. Es ist sehr, sehr wichtig, im Evangelium und in der Lehre des Evangeliums richtig zu liegen. Wenn man im Evangelium und über die Botschaft des Heils falsch liegt, dann liegt man überall falsch. Wisst ihr, unser Gewissen muss vom Heiligen Geist erleuchtet werden. Es kann abgestumpft werden oder es kann vom Heiligen Geist erleuchtet werden. Ja? Ich habe ein Problem mit rigiden Leuten, die sagen, oh, mein Gewissen erlaubt es mir nicht. Unser Gewissen muss bearbeitet werden. Und das, was unser Gewissen bearbeitet, ist das Wort Gottes. Also erleuchtet vom Heiligen Geist muss es werden. Das Problem ist, wenn man ein falsches Evangelium hat, dann betäubt man sein Gewissen, dann sieht man Leute, die sagen, dass sie Christen sind, die in diversen Sünden leben, einen sündigen Lifestyle haben und überhaupt kein Problem damit haben. Warum? Weil sie haben es mit dem falschen Evangelium betäubt. Es ist sehr, sehr wichtig, was die Grundlage ist, auf der wir unser Leben aufbauen, unser Lebensstil aufbauen. Und darum beginnen wir auch mit dem Evangelium. Ich habe am Anfang einige Gründe gesagt, warum wir das tun, um uns selber zu überprüfen, war in der ersten Session, um aufzuwachen, wenn wir glauben, dass wir im Glauben sind, aber eigentlich total daneben liegen, dass wir einen Schutz aufbauen vor Fälschungen, indem wir das Original gut kennen, dass wir zugerüstet werden, um das Evangelium den Menschen weiterzugeben, und das wahre Evangelium wird immer mit der authentischen Kraft Gottes begleitet. Es braucht kein Schickimicki, es braucht nicht kulturell adaptiert zu werden. Das Evangelium braucht das nicht. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und jedes Mal, wenn das Wort Gottes nach in seiner Essenz verkündigt wird, konform seiner Wahrheit, dann bekräftigt Gott dieses Evangelium mit Wundern und Zeichen. Er begleitet es durch die Kraft des Heiligen Geistes und er überführt Menschen. Und da braucht man keine Show und keine Kosmetik. Das Evangelium braucht keine Kosmetik. Es muss wahrheitsgetreu verkündigt werden und Gott verpflichtet sich, es mit seiner Kraft zu begleiten, weil es ist seine Kraft. Und das Studium und das Herausfinden des wahren Evangeliums soll in uns eine Begeisterung hervorrufen. Man kann nicht sagen, ich kenne das Evangelium ist einfach das christliche ABC. Wenn du es kennst und wenn du das einmal kennengelernt hast, dann zieh weiter zu den wichtigeren Dingen, zu den höheren Dingen, weil das ist anfangs. Erste Klasse, nein. Paulus ist begeistert vom Evangelium und er sagt, es ist die Grundlage des christlichen Glaubens, der Anfang und das Ende. Und niemand kann es komplett umfassen, Gottes Heilsplan. Niemand kann die Schönheit und die Größe des Werkes Jesu Christi komplett umfassen und sagen, ich weiß alles. Je mehr man es kennt, wird man nicht mehr gelangweilt werden, sondern man wird immer begeisterter. Und wenn jemand auf dem richtigen Weg mit dem Herrn ist, wenn jemand das Evangelium kennt, dann ist er immer begeistert und immer begeisterter. Nicht gelangweilter und gelangweilter, sondern er baut eine Begeisterung für Gott auf und das ist eigentlich das, was uns vital hält. Diese Begeisterung für Christus, diese Liebe für Christus. Und heute gehen wir einen ersten Teil an oder einen wichtigen Beginn über das Evangelium Jesu Christi. Und zwar Gottes Herrlichkeit und die menschliche Verdorbenheit. Ein krasser Kontrast, was aber sehr, sehr wichtig für uns ist, und zwar, das ist der Ausgangspunkt. Ich habe euch letztes Mal, als ich gesprochen habe, ein Beispiel gegeben, wo oft das Evangelium, das wir heute modern hören, so beginnt. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ja, und meine Mama liebt mich auch und sie hat auch gute Pläne für mich, würden die Leute sagen. Das Evangelium beginnt nicht, dass Gott uns liebt und einen wunderbaren Plan mit uns hat, sondern das Evangelium Jesu Christi beginnt mit der Herrlichkeit Gottes. Mit dem Kontrast dessen, dass wir von Grund auf verdorben sind. Gehen wir es an, um die richtige Perspektive über die Sünde zu haben, um zu verstehen, warum Gottes Liebe so groß und wunderbar ist, um zu verstehen, warum es so wunderbar ist, dass Gott einen Plan für unser Leben hat, ist es wichtig zu sehen, wo wir eigentlich stehen im Kontrast zu Gott, wie unser Zustand ist. Und wenn wir Gott richtig sehen, in dessen Licht werden wir auch anfangen, uns richtig zu sehen. Wenn wir Gott nicht richtig sehen und nicht richtig verstehen, dann werden wir auch eine falsche Perspektive über uns haben. Und die Heilige Schrift, die Bibel, und ich werde mich oft darauf berufen und auch euch dazu motivieren, zu lesen, die Bibel ist diejenige, die uns das alles offenbart. Es ist nicht so, wie dieses falsche Evangelium, das zirkuliert, ein Evangelium, das auf Gefühle basiert. Ich spüre, ich glaube, ich habe die Meinung, dass Gott so ist. Ich habe irgendeine Vision gehabt, da ist mir Gott als irgendeine, was auch immer, vorgekommen. Ja, sorry, das ist keine Grundlage. Gott hat uns das Wort Gottes gegeben und aufgrund dessen verstehen wir Gott. Die größte und die klarste Offenbarung Gottes ist in der Person Jesu Christi. Und über ihn bezeugt das Evangelium, bezeugt die Bibel, bezeugt das Wort Gottes. Darum, unsere Grundlage, Gott kennenzulernen, zu verstehen, wäre jetzt nicht, was ich fühle. Ich habe gestern mal Schlechtes gegessen und heute fühle ich, dass Gott nicht gut zu mir ist. Nein. Die Grundlage ist das Wort Gottes, die Bibel. Und der Herr möge uns helfen, dass wir eine starke Beziehung dazu aufbauen. Gut, Gottes Herrlichkeit. Da sehen wir die menschliche Verdorbenheit, dass sogar die Technik verdorben ist und eingeht. Und ich hoffe, dass die Technik heute mitspielt ein bisschen. Und zwar Gottes Herrlichkeit, da lesen wir einen Text im 1. Samuel 2:2 und ich hoffe, dass die Technik anspringt, weil sie hilft uns ein bisschen, die Texte besser zu sehen. In 1. Samuel Kapitel 2:2 sehen wir das Lied der Anna. So, machen wir so. Sehr gut, danke. Und hier, nachdem Anna den Samuel bekommt, durch Verheißung von Gott, durch ein Wunder von Gott, singt sie ein Lied und in ihrem Lied deklariert sie prophetisch und durch den Heiligen Geist Folgendes. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Hier sehen wir drei Verneinungen oder drei Dinge, die komplett ausschließen, und sagen, dass niemand heilig wie Gott ist, wie der Herr. Es ist keiner und es ist kein Fels unser Gott. Und dieses Dreifache ist eine starke Untermauerung von Wahrheiten, die in der jüdischen Poesie durch diese dreifache Wiederholung besonders bekräftigt werden. Und wir schauen uns diesen Vers an, damit wir ein bisschen Einblick bekommen in Gottes Herrlichkeit. Natürlich, wir können das nicht komplett umschließen. Es gibt so viel zu sprechen, so viel geschrieben wurde darüber, so viel spricht die Bibel darüber, wir können das nicht umfassen, aber wir werden ein wenig darauf eingehen. In was besteht Gottes Herrlichkeit und was verstehen wir darunter? Wisst ihr, viele verstehen Gottes Herrlichkeit in diesen Theophanien, das sind diese physisch oder durch die Sinne wahrnehmbare Erscheinungen Gottes im Alten Testament. Sei es das Feuer, sei es im Dornbusch oder sei es dieser rauchende Berg, Sinai, wo Gott sich zeigt, sei es das Beben. Aber Gottes Herrlichkeit ist viel tiefer als nur Phänomene. Und in erster Linie besteht Gottes Herrlichkeit in dem, was hier Anna singt. Niemand ist heilig wie der Herr. Es ist niemand so heilig wie der Herr. Die Herrlichkeit Gottes besteht in erster Linie in Gottes Charakter. Gottes Charakter, getränkt ist, gefüllt ist von seiner Heiligkeit. Gottes Charakter, die gefüllt ist mit seiner Heiligkeit. Und die Seraphim und die Cherubim, die in Jesaja 6 in der Vision auftauchen, sie sehen Gott und sie sagen wieder dieses Dreifache untermauern von heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sein Charakter ist getränkt in Heiligkeit. Und eigentlich seine Herrlichkeit besteht in seinem vollkommenen Charakter. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 33, sagt Mose, Herr, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt ihm, du kannst mich nicht von vorne sehen, du kannst nicht mein Antlitz sehen, weil es gibt keinen Menschen, der mein Antlitz sehen kann, ohne zu sterben. Sogar die Cherubim, die im Himmel sind, sie haben 6 Paar Flügel. Mit einem Paar fliegen sie, mit einem Paar bedecken sie ihre Füße, mit einem Paar bedecken sie ihr Antlitz, weil sie in Gottes Gegenwart nicht direkt Gott schauen können. Aber interessant ist, als Gott bei Mose vorbeigeht, deklariert Gott seinen Charakter und deklariert seinen Namen. Kapitel 34 mit 6 bis 7 sagt Folgendes, was Gott hier deklariert. 2. Mose, Kapitel 34. Ich habe es nicht vorgehabt zu lesen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu untermauern. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Der hat tausende Gnaden bewahrt und vergibt Missetat, Übertretungen und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskinder bis ins 3. und 4. Glied. Ihr seht, dass Gott vorbeizieht und er deklariert seinen Charakter. Und in seinem Charakter, der heilig ist, getränkt von Heiligkeit ist, besteht Gottes Herrlichkeit. Heilig bedeutet getrennt zu sein von all dem, was nicht heilig ist. Das heißt, in Gottes Charakter gibt es nichts, was einen Kompromiss darstellt. Gottes Heiligkeit bedeutet, dass Gott jeglicher Sünde widersteht. Er toleriert sie nicht. Habakkuk 1,13 sagt, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Gott duldet nicht die Sünde. Und das war auch der Grund, warum Adam und Eva den Garten verlassen mussten, diese enge Gemeinschaft mit Gott verlassen musste. Weil einmal, als die Sünde kam, brach sie die Bindung, die Gemeinschaft zu Gott, der heilig ist, und Heiligkeit akzeptiert keinen Kompromiss. Sonst wäre sie selber korrupt. Aber Heiligkeit bedeutet auch noch, dass Gott selber frei von jeglicher Sünde ist. Nicht nur, dass er keine Sünde duldet, sondern er selber hat keine Sünde in sich. Und die Offenbarung 15,4 sagt uns, dass alle seinen Namen loben sollen, denn er alleine ist heilig. Vollkommen, und niemand kann vor ihm bestehen und vor seiner Heiligkeit stehen. Aber Diana singt ja nicht nur, dass niemand heilig wie der Herr ist, dass er der einzige heilige Gott ist, ohne Kompromiss und ohne Sünde. Sie sagt auch, es ist, außer dir ist keiner. Sprich, es gibt keinen anderen Gott außer dem Herrn, außer Jahwe, den einzigen Gott, den Schöpfer, den Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreifaltigkeit. Er ist der einzige Gott. Und seine Herrlichkeit besteht auch darin, dass er der einzige Gott ist. Und das sehen wir sehr, sehr oft in der Bibel wiederholt. Und er selber sagt, dir ist gezeigt worden, er sagt es seinem Volk, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Und so sollst du nun heute erkennen, dass es dir zu Herzen nehmen, dass der Herr der alleinige Gott ist, oben im Himmel und unter den Erden und keiner sonst. Jesaja sagt auch, ich der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und jeder andere wird hier gleichgesetzt mit Götzen. Das heißt, alles, was sich sonst noch als Gott erhebt, von Menschen erhoben wird, ist ein Götze und es gibt keine anderen Götter, sondern es sind nur die Götzen. Lügen. Er ist der einzige Gott und das macht ihn herrlich. Diese Einzigartigkeit macht, dass er herrlich ist. Und eigentlich darin besteht auch die Sündhaftigkeit der Menschen. Römer 1,23 sagt, dass die Menschen, sie haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht mit Schöpfungen. Tieren und Wesen und allerlei Götter, die sich gemacht haben, sie haben die Herrlichkeit vertauscht. Die Heiligkeit Gottes besteht darin, dass er der einzige Gott ist. Das heißt, ihm allein gebührt die Ehre und der Ruhm. Ja? Und alles andere als Gott zu erheben, ist eigentlich eine Sünde direkt gegen Gott der Menschen. Und sie singt weiter und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Gott ist in seinem Charakter absolut heilig, vollkommen und das ist Teil seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit besteht darin, dass er der einzige wahrhaftige Gott ist und alleine ihm gebührt die Ehre und die Anbetung. Niemand ist so wie er, niemand hat Himmel und Erde geschaffen, er ist das A und das O. Aber er ist auch ein Fels und keiner ist ein Fels wie Gott. Was meint hier Anna damit? Sie sagt uns einmal mehr, worin die Herrlichkeit Gottes besteht, und zwar, dass er ein Fels ist. Er ist standhaft und er ist unveränderlich. Nicht nur, dass er heilig ist, nicht nur, dass er der einzige Gott ist, sondern Jakobus sagt uns, dass er der Vater des Lichts ist und bei ihm ist keine Veränderung und ist noch Wechsel von Licht und Finsternis. Was heißt das? Gott ist heilig, er ist der einzige Gott und er verändert sich nicht. Und seine Standards bleiben gleich. Was er als Licht nennt, ist Licht. Und was Finsternis ist, das ist Finsternis. Und es gibt keinen Wechsel seiner Prinzipien, seiner Gesetze, seiner Gebote. Gott ist nicht demokratisch. Wir können nicht Gottes Prinzipien, Gottes Gebote, Gottes gesellschaftlich tauglich machen. Anpassen, adaptieren, kulturell anpassen, abwählen, wählen. Das gibt es nicht. Gott ist vom Anbeginn der Zeit, vom Anbeginn der Ewigkeit bis zum Ende unveränderlich. Er ist eigentlich die einzige Konstante im gesamten Universum. Das heißt, er ist der Standard, nach dem wir uns richten müssen. Gesellschaftlichen ändern sich, Prinzipien ändern sich. Sogar die menschlichen Gesetze ändern sich. Wenn du Jus studierst, musst du jedes Jahr einen neuen Kodex kaufen. Einen Haufen Geld. Warum? Weil es gibt immer wieder Anpassungen des Gesetzes, immer wieder Adaptionen, Novellen heißen die, die dazukommen. Jedes Mal, wenn du den ganzen österreichischen Kodex hast, schön für dich, nächstes Jahr kaufst du einen neuen. Aber Gottes Gesetze bleiben gleich, da ändert sich nichts. Da gibt es nichts, oh, wir müssen noch anpassen, wir müssen es noch vervollkommen. Nein, es ist vollkommen von Anfang an. Und Fels bedeutet auch noch, dass Gott eine treue Zuflucht ist, der neben seiner Heiligkeit in vollkommener Liebe zu uns thront und herrscht. Gottes Heiligkeit schließt seine Liebe nicht aus. Oder die Liebe Gottes schließt nicht seine Heiligkeit aus. Sondern die Liebe Gottes zeigt sich in der treuen Zuflucht, dass er denjenigen, die in ihm Zuflucht finden, zu ihm kommen, sich in Liebe und Treue erweist. Und Jesus sagt im Neuen Testament, dass er niemanden wegschickt, der zu ihm kommt. Dass alle, die auf ihn bauen, nicht zu Schande werden. Gott enttäuscht nicht. Gott lügt nicht. Gott bleibt treu, auch wenn Menschen nicht treu sind. Gott, wenn er zusagt, dann bleibt er dabei. Und das sehen wir im gesamten Heilsplan. Der Mensch hat so viel Mist gebaut von Anfang an, aber Gott hat im ersten Buch schon angefangen. Mit dem ersten Sündenfall ist er mit einer Verheißung gekommen, dass er den Kopf der Schlange, dass er die Kraft des Teufels, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist, zerbrechen, zertreten wird durch jemanden, der durch die Frau kommen wird, durch einen Nachkommen, durch einen männlichen Nachkommen. Und Gott ist treu geblieben. Das ganze Auf und Ab, die gesamte Untreue Israels, die gesamte Untreue der Menschheit hat Gott nicht gehindert, treu zu bleiben. Gelobt sei sein Name. Und auf ihn kann man bauen. Und das ist seine Herrlichkeit, die sich uns zeigt. Diese Liebe, diese Gnade erweist sich in der gesamten Schöpfung. Erweist sich im Wort Gottes. Und wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen, dann schauen wir in seine Gesetze. Über 600 Gesetze haben wir im Alten Testament. Und da sehen wir Gottes Charakter reflektiert. Und da sehen wir seinen Anspruch, dass wir ihm nachfolgen. Seid heilig, weil ich bin heilig, sagt er. Das ist mein Charakter, sagt Gott, durch das Gesetz. Das sind meine Gesetze. Das ist der Standard, an dem ihr halten müsst. Und er ruft uns auf. Aber wir werden noch weiter schauen, was das für uns bedeutet. Aber ich lade euch ein, aufzustehen. Wir singen ein Lied gemeinsam. Und dann werden wir fortsetzen mit dem zweiten Teil und sehen, wie diese Herrlichkeit Gottes nun im Kontrast steht mit der menschlichen Verdorbenheit und was uns Gott eigentlich durch diesen Kontrast kommunizieren möchte.
Wohin du auch gehst, in Freude. Jesus, ich gehöre dir und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich mit
Dieses Lied ist so tiefgründig und es erschaudert mich, dieses Lied zu singen. Weil es kann so leicht sein, dass zwischen dem, was wir gesungen haben und das, was Realität ist, so ein krasser Unterschied ist, dass wir beinharte Lügner sind. Dieses Lied sagt, Jesus, ich vertraue dir, Jesus, ich gehöre dir, ich singe nur für dich. Und genau das ist der Anspruch dieses heiligen, herrlichen Gottes. Ein kompletter Anspruch. Ein exklusiver Anspruch. Er allein ist Gott. Er ist vollkommen. Seine Gesetze sind vollkommen. Sein Maßstab ist perfekt. Und wir müssen uns danach richten und danach leben. Und es gibt keinen Plan B. Der Plan B ist vollkommene Verdorbenheit und Menschen, die Gott Feind geworden sind, Gottes Zorn auf ihnen herrscht, und eine ewige Verdammnis auf sie wartet, indem sie den gerechten Lohn bekommen, für das, was sie getan haben. Boah, geh damit auf die Straßen von Wien. Viel Glück. Das Evangelium ist so verrückt für die Welt. Das Evangelium ist so unverdaulich und inakzeptabel, dass es menschlich keine Methode gibt, dass die Menschen es annehmen, außer es ist Gottes Kraft im Spiel und überführt die Menschen. Aber genau hier ist das Problem. Entweder verkünden wir das Evangelium so, wie es ist, klar und deutlich und beruhen auf Gottes Kraft, die dann wirklich Menschen überführt, seine Gnade, seine Liebe zeigt und sie erneuert, oder wir gehen einen Kompromiss ein, verzerren das Evangelium und können die Menschen zu etwas einladen, was eine nette religiöse Ideologie ist, aber niemals Gottes Kraft erfahren lässt. Die Verdorbenheit der Menschen. Es gibt hier zwei Perspektiven, eine gesellschaftliche und eine biblische. Wir schauen uns mal beide an. Der Grundtext, von dem wir ausgehen, ist Römer Kapitel 3, Vers 23, ein gut bekannter Vers. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir haben über Gottes Herrlichkeit gesprochen und da schauen wir über die Tatsache uns an, dass wir sie ermangeln. Die Gesellschaft sagt, dass der Mensch in seiner Essenz im Grunde eigentlich gut ist. Aber das ist eigentlich auch der humanistische Ansatz. Der Mensch ist gut, der Mensch ist im Zentrum, weh, du hast irgendwas mit dem Menschen. Aber das größte Problem oder seine größten Probleme sind auf die externen schlechten Einflüsse zurückzuführen. Politische Einflüsse, wirtschaftliche Einflüsse, pädagogische Faktoren. Es sind immer die Eltern schuld für das, was du geworden bist. Du bist nicht verantwortlich dafür. Du bist das Produkt deiner Eltern. Sie sind schuld. Das wird die Gesellschaft sagen. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein in Sünde gefallenes Geschöpf ist. Und der Ursprung allen Übels in der Welt ist unser moralisch korruptes Herz. Genau das Gegenteil. Es ist nicht so, wie dass dieses moderne falsche Evangelium sagt, dass alles leiwand ist, Gott ist gut, er will nur, dass du dein Leben erweiterst. Ich war in der Hillsong Church in Sydney. Ich wollte an die Wurzel gehen. Ich war dort und ich war begeistert, wie es dort abläuft, mal alles anzuschauen. Neben der Tatsache, dass die Bude ziemlich dunkel war, ja, und bunte Lichter waren, das ist eine Sache, nebensächlich, im Vergleich zum Hauptproblem, das in der Botschaft, die Hauptbotschaft war, wie erweiterst du den Horizont deines Lebens? Wie hast du ein erfüllteres und besseres Leben? Motivational Speech. Und alles ging nur um Erweitern und Horizont erweitern und die Volle des Lebens holen. Und irgendwo am Rande, damit der Prediger, vielleicht war er noch auf der guten Seite, damit es ein bisschen, hat er ganz kurz zum Schluss so nebenbei das Wort leicht Sünde erwischt. Erweitert den Horizont. Aber komm ja nicht auf den Gedanken, dass vielleicht die Sünde dich hindert, dass du ein volles Leben haben kannst. Das Grundproblem ist nicht das Umfeld von uns, sondern es ist in uns. Und es gibt so oft diese Frage in der Welt, man hört so oft, wenn Gott so gut ist, warum lässt er so viel Böses in der Welt zu? So viel Böses im Nahen Osten, so viel Böses in Familien, so viel Böses dort und so viel Böses dort und hier. Aber keiner fragt sich die Frage, was ist mit dem Bösen in mir? Was ist mit dem Bösen in mir? Weil hier fängt das Problem eigentlich an. Und die biblische Perspektive ist, dass wir verdorben und in uns eigentlich ein moralisch korruptes Herz haben. Und auf das Herz kommen wir noch zurück ein bisschen. Aber schauen wir uns mal hier zwei Sachen an, die eigentlich die Verdorbenheit der Menschen ausmachen. Und Paulus unterstreicht hier zwei Dinge. Nicht unabsichtlich. Er sagt, denn alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Und die Verdorbenheit der Menschen besteht in erster Linie daran, dass die Menschen sündigen und gesündigt haben. Und hier unterstreicht diese kurze Phrase, unterstreicht ein paar Dinge ganz, 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 ganz schön. Und zwar, es gibt keine Ausnahme. Römer 3,12 beruht sich auf Psalm 14 und sagt, es gibt keinen einzigen, der das Gute tut. Es gibt nicht den Atheisten, der moralische Integrität zeigt, vor Gott nicht. Es gibt keinen guten Menschen. Und eigentlich, als der eine reiche Jüngling zum Herrn kommt und zum Herrn Jesus kommt und sagt, guter Meister, ja, Jesus sagt ihm, warum nennst du mich gut? Alleine Gott ist gut. Da gibt es so viele Philosophien über diesen Vers. Nur wisst ihr, was ich glaube, dass Jesus hier sagt, als er sagt, warum nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Er sagt, erkennst du in mir, weil du mich gut nennst, dass ich Gott bin? Er alleine ist gut. Gut, seht ihr, das sind so schwammige Begriffe für uns Menschen, aber wir müssen von den Idealen und von den Gesetzen und von dem Standard Gottes ausgehen, um entscheiden zu können und unterscheiden zu können, was gut und böse ist. Und aus Gottes Perspektive gibt es keine Ausnahme. Alle sind verdorben. Es ist kein Korb mit Äpfeln, wo die Hälfte verdorben ist, Hälfte schlecht sind und faul sind und ein paar gute gibt es dazu, weil die wurden einfach leibernd geboren, sind einfach nette Kerle, nette Mädels. Vor Gott gibt es das nicht. Ja, es ist Gottes Gnade, dass es in der Gesellschaft noch Dinge gibt und nicht wir alle uns gegenseitig auffressen und vernichten. Es ist Gottes Gnade, die noch wirkt und arbeitet und den Menschen die Chance gibt, umzukehren. Wenn seine Gnade, die da ist, sein Regen, den er über die Guten, über die Bösen lässt, nicht da wäre, würden wir uns alle auffressen und das Leben zur Hölle machen, bis wir uns exterminieren gegenseitig. Auch die Tatsache, dass der Atheist und der gottlose Mensch noch Glimpse von Nettigkeiten hat. Das ist auch Gottes Gnade. Weil alles, was gut ist, kommt von Gott, von oben. Aber in Gottes Perspektive sind wir alle verdorben und es gibt keinen einzigen, der Gutes tut. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Nicht, sie wurden zur Sünde angestiftet. Sie wurden animiert zu sünden. Ihre Eltern haben sie so fertig gemacht, dass sie Sünder wurden. Nein, sie sind verantwortlich, weil die Sünde ist eine willentliche Handlung. Und apropos, bis wir nicht die Verantwortung für unsere Sünden und für unsere Verdorbenheit auf uns nehmen, werden wir es nicht los. Gott wird uns nicht die Sünden Ansa vergeben. Gott wird uns nicht von der Verdorbenheit Ansa befreien. Gott kann uns von der eigenen, bekannten Sünde vergeben. Solange wir aber nicht eingestehen und sehen, es ist meine Handlung, es ist meine Sünde, ich bin ein Sünder und ich bin verantwortlich vor Gott, werde ich auch nicht richtig vor Gott kommen können. Sünde ist eine willentliche Handlung, auf die ich eingehe und alle haben gesündigt. Was ist die Sünde? Das Wort ist, das hier verwendet wird, es gibt einige Wörter, aber das eine Wort, das hier verwendet wird, ist Harmatia auf Hebräisch, auf Griechisch, Entschuldigung. Das heißt, das Ziel verfehlen oder vom Weg abkommen. So wie jemand, der einen Pfeil schießt und er schießt beim Ziel vorbei. Oder jemand geht auf dem Weg und er verirrt sich, geht den falschen Weg. So ist auch Sünde eigentlich den Weg verfehlen, das Ziel. Was ist eigentlich das Ziel? Sagt auch Gottes Standard. Was ist der Weg? Der Weg ist, Gottes Willen zu tun. Gottes Willen zu tun. Und hier lese ich das, was ich vorher ein paar Mal unterstrichen habe, und zwar aus dem Römerbrief. Und ich lese euch nahe den Römerbrief ein wenig anzuschauen, weil das ist eigentlich die Grundlage. Römer 1, 2, 3 ist eigentlich die Grundlage für die heutige Lektion. Römer Kapitel 3, Vers 9 bis 12. Und hier sagt er, dass alle unter der Sünde sind. Vers 10, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Vers 11, es ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, ja, dieses Abweichen vom Weg Gottes, und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Doppelt verneint, also doppelt unterstrichen. Da ist keiner, der das Richtige tut, kein einziger. Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen, eigentlich den Sinn des Lebens zu verfehlen, an allem vorbeizugehen. Darum seht ihr, warum wichtig ist, Gottes Herrlichkeit zu verstehen. Dass sein Charakter, seine Prinzipien, sein Gesetz eigentlich, das ist, was zählt. Ich nenne gerne dieses Beispiel, auch wenn es sehr, sehr billig und einfach ist. Ja? Es ist Erfindung und Erfinder. Mensch, der Erfinder konzipiert eine Erfindung. Er weiß genau, in welchen Parametern sie funktioniert, wie sie tickt, wie sie handelt. Ja? Wie sie am besten funktioniert. Und jetzt kommt die Erfindung und sagt, weißt du was, ich weiß selber, wie ich am besten funktioniere. Du und deine Gebote, du und deine Prinzipien, wer bist du schon, sagt die Erfindung zum Erfinder und treibt sich selber in den Ruin. Ja, es ist wie wenn du ein Auto ins Wasser fährst und sagst, ich möchte U-Boot sein. Der Fisch sagt, weißt du was, ich möchte in den Wäldern spazieren, wandern gehen, immer im Wasser, ist viel zu nass und feucht. Lass ihn versuchen. Oder spring vom 10. Stock, weil du sagst, Gott, ich habe mich entschieden, ein Vogel zu sein. Weil ich bin nicht das, was ich biologisch bin, ich bin das, was ich fühle. Und ich fühle, dass ich ein Vogel bin. Und der Mann fühlt, dass er eine Frau ist und die Frau fühlt, dass er ein Mann ist. Weil Gefühle regieren die Welt, nicht Prinzipien. Und so geht die Welt in den Wahnsinn. So geht die Welt den Bach runter, weil sie rebelliert gegen den Schöpfer. Und wenn die Erfindung gegen den Erfinder rebelliert, dann zerstört sie nicht den Erfinder. Den Erfinder kann sich zerstören. Rebellion der Erfindung gegen den Erfinder ist Selbstzerstörung. Die Rebellion des Menschen gegen Gott schadet Gott in dem Sinne nicht. Es bricht sein Herz des Vaters, der uns in Liebe geschaffen hat und die Gemeinschaft sucht. Aber es schadet ihm direkt nicht. Es zerstört uns. Und zwar ewig. Wir verfehlen das Ziel. Wir verfehlen den Weg, den Gott für uns geschaffen hat, den wir gehen sollen. Sünde ist ein Problem unseres Handelns. Sünde ist dann, wenn wir uns entscheiden, willentlich Gott den Rücken zuzukehren und unser Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich weiß es besser. Und jedes Mal, wenn wir glauben, es besser als Gott zu wissen, dann verfehlen wir unser Ziel. Dann brechen wir die Bindung zu Gott und dann eignen wir uns Gottes Zorn zu. Aber Paulus schreibt auch noch weiterhin, nicht nur, dass alle gesündigt haben, sondern sie verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Der herrliche Gott hat uns geschaffen, dass wir auch eine Herrlichkeit haben sollen. Und dieses Verfehlen der Herrlichkeit ist die Schlachter 2000 Übersetzung. Die Luther 2017 sagt sehr interessant, ermangelnde Herrlichkeit. Das heißt, sie haben sie nicht. Nicht nur, dass sie sich verfehlen, weil sie auf dem falschen Weg gehen, sondern sie ermangeln sie. Was bedeutet das? Wir sind geschaffen, wir sind berufen, dass wir Gottes Herrlichkeit reflektieren. In der engen Gemeinschaft mit Gott, dass wir diese Herrlichkeit reflektieren, diesen heiligen Charakter reflektieren. Denn er uns so teilgemacht hat, im Gegensatz zu den Tieren und zum Rest der Schöpfung. Alles hat er mit seiner Hand geschaffen, aber uns hat er seinem Odem, seinen Geist eingehaucht und hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Moralische Wesen gemacht, die sich entscheiden können, aus Liebe in die Beziehung zum Schöpfer eingehen dürfen. Und seinen Charakter, seinen heiligen Charakter teilen dürfen. Und nicht aus Verpflichtung, nicht aus den Instinkten, die in den Tieren dominieren, Dinge machen müssen, sondern aus Liebe, aus moralischer Entscheidung, aus Beziehung zum Schöpfer selbst. Aber die Sünde beraubt uns dieser Herrlichkeit. Die Entscheidung, gegen Gott zu rebellieren, beraubt uns dieser Herrlichkeit. Und dieser Raub geht so tief, dass in uns eine andere Kraft anfängt zu dominieren. Wisst ihr, Es gibt dem Menschen nicht den Status eines Machtvakuums. Ich habe es euch oft gesagt und ich wiederhole mich gerne. Es gibt kein "Ich rebelliere gegen Gott und tue, was ich will". Es gibt kein "Entweder diene ich Gott und tue seinen Willen oder ich tue und lasse, was ich will". Das ist Illusion. Du dienst jemandem in diesem Universum. Und wenn du es nicht freiwillig für Gott tust, dieser Dienst, der dich frei macht, paradoxerweise, der dich frei macht und dich erfüllt, weil du dem Erfinder vertraust und dann als Erfindung nach seinem Plan perfekt funktionierst, dann wirst du dem Fleisch dienen und indirekt dem Teufel, dem Herrscher dieser Welt. Eine Kraft, die dich in die Verdorbenheit treibt. Eine Kraft, die dich dominiert und nicht mehr das lassen und tun lässt, machen lässt, was du eigentlich willst, sondern die Sünde wird in dir herrschen. Und die Bibel nennt das Fleisch. Es ist die gefallene, sündhafte Natur des Menschen, die einen weit weg von Gott treibt, in Süchten, in Sünden, bis in den ewigen Ruin. Und das geht so weit, dass wir im Kern verdorben sind, dass unsere spirituelle DNA manipuliert und verändert wird, wie von einem Virus, der befallen wird. Und Jeremia kommt zum Conclusio, dass das Herz überaus trügerisch und bösartig ist und niemand kann es begründen. Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt es, das Herz ist unheilbar krank. Unheilbar krank. Und wenn die Bibel über Herz spricht, spricht sie niemals über die physische Pumpe. Kein einziges Mal. Herz in der hebräischen Welt war das Zentrum der Entscheidungen, der Gefühle, der Ration der Menschen. Des Denkens. Das Herz, all das, was ich, mein Wille, meine Gefühle, meine Worte, meine Gedanken, alles, was ich tue, beginnt aus dem menschlichen Herzen, das Zentrum, die Zentrumszentrale. Und wenn die betrügerisch und bösartig ist, dann ist alles böse. Alles. Das ist die Aussage hier, dass die Sünde tiefer geht als nur vom Handeln. Du bist nicht ein Sünder oder du sündigst nicht nur dann, weil du, wenn du falsch handelst. Das Problem ist tiefer. Wir sündigen, weil wir tief in uns nichts anderes als Sünder sind. Und das ist unser Problem oft auch als Christen, auch als Pfingstler, die in der Gemeinde hier aufgewachsen sind. Weil wir glauben, wir müssen zu Jesus kommen, weil wir Mist gebaut haben und gesündigt haben, unser Gewissen uns betrügt und wir müssen kommen und unsere Sünden bekennen, maturisiere. Und du kommst und bittest um Vergebung, sagst du, danke Herr, nett wieder mal in deiner Waschanlage gewesen zu sein, ich nehme das Lenkrad wieder in meine Hand, see you later. Und nach 2 Wochen kommst du wieder, voll mit Dreck und Mist und enttäuscht, dass du falsch unterwegs warst, sagt Jesus, bitte einmal waschen. Mit Unterbodenwäsche, ja. Alles inklusive. Und dann sagst du mir, danke Jesus, nehmen das Lenkrad wieder in die Hand und fahren weiter in den Mist. Und wundern uns, bei mir klappt das irgendwie nicht. Weil du nicht die Dimension der Sünden verstanden hast. Das Problem ist nicht nur, dass du eine Reinigung brauchst, a little talk with Jesus, ein nettes Lied, aber leider geht das nicht weit genug. Sondern dein Problem ist, dass du von Grund auf, von Natur aus, nichts anderes imstande bist, als zu sündigen. Und hier kommt dann die Bibel und sagt durch Gott, ich werde ihnen ein neues Herz geben. Das Herz aus Stein werde ich nehmen, weil es kann nicht eine Beziehung mit mir haben. Es kann nicht nach meinen Prinzipien leben. Und ich werde ihnen ein neues Herz geben und ich werde meine Gesetze nicht auf die Stirn geben, sondern meine Gesetze in ihr Herz schreiben. Das heißt, ich werde sie Teil meiner Natur machen. Sie brauchen eine neue Natur. Eine neue Natur, eine neue DNA und das ein bisschen gute Vorsätze ändert das nicht. Das Herz muss verändert werden. Ganz kurz zum Zustand des unbekehrten Menschen. Auch wenn er sich Christ nennt, auch wenn er in der Gemeinde geboren ist, aufgewachsen ist, der Mensch, der gefallen ist, der Mensch, der nicht durch Jesus mit Gott in eine neue Beziehung gekommen ist, der Mensch, der nicht wiedergeboren ist, ja, der ist spirituell tot. Spirituell tot. Er ist moralisch unfähig, Gut und Böse vollkommen zu unterscheiden. Er ist unfähig, Gott zu kennen, egal wie viele Bibelverse er auswendig kann. Er ist unfähig, Gott zu lieben, weil ein Herz, das krank ist und das in der alten Natur ist, kann Gott nicht lieben. Er ist unfähig, Gott zu suchen. Er ist unfähig, sich Gott unterzuordnen und ihm wohlgefällig zu sein. Anders gesagt, ein Mensch, der nicht von neuem geboren ist, ein Mensch, der nicht bekehrt ist, ist ein Knecht des Teufels. Boah, harte Worte. Harte Worte, aber es sind reale Worte. Und heute war es ein bisschen härter, weil umsonst sagst du jemandem eine Therapie, wenn er nicht die Diagnose kennt. Ich wette nicht, weil ich bin Christ. Ich gehe davon hart aus, dass kein Mensch von hier sagen würde, ich würde mal gerne eine Chemotherapie ausprobieren. Wer von euch möchte freiwillig eine Chemo ausprobieren? Kommt, coole Sache. Nie wieder den Kopf rasieren, weil die Haare von automatisch abfallen. Glatte Birne. 20 Kilo abnehmen. 10 Mal am Tag kotzen. Coole Sache, oder? Wer will, kommt. Ein bisschen radioaktiv strahlen. Kommt, wollt ihr? Kein Mensch, das ist ein Irrsinn. Das ist grauenhaft. Aber wenn jemand von uns eine Diagnostik bekommt, dass er Krebs hat, im Endstadium, mit Metastasen überall im Körper, und das Einzige, was hilft, ist so rasch wie möglich Strahlentherapie und was auch noch immer, was es da gibt, einzunehmen, weil es gibt noch eine Chance, wenn man da durchgeht. Ich glaube, da würde keiner zögern. Ich glaube, dann würden wir es akzeptieren. Mit Freude, dass es die Chance gibt und wir das machen können, weil uns das die Chance gibt zur Genesung. Genau ist es auch mit dem Evangelium. Wir werden erst die Therapie schätzen, dass wir umkehren können, dass Jesus uns ein neues Herz geben wird, dass wir zu Gott kommen müssen, dass Gott uns wirklich liebt und annehmen möchte, wenn wir verstehen, wie verdorben wir sind, wie weit wir weg von Gott sind. Und dieser Kontrast zwischen der Herrlichkeit Gottes und der Verdorbenheit der Menschen möchte uns etwas kommunizieren und Gott möchte uns etwas dadurch zeigen. Und alle Menschen, die in Gottes Herrlichkeit im Alten Testament waren, haben diesen Kontrast verstanden und haben eine Reaktion gesehen. Schaut euch Hiob an, schaut euch Jesaja an. In erster Linie, das, was uns das zeigen möchte, ist, dass wir Bewusstsein entwickeln, dass wir bewusst werden, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Sünde ist nicht ein Problem in erster Linie, weil du einen schlechten Ruf bei Menschen hast. Sünde ist nicht ein Problem in erster Linie, weil du Konsequenzen ziehst und es gibt Probleme, die du mit dir ziehst, weil du gesündigt hast, was es oft gibt, eigentlich meistens. Sondern die Sünde ist direkt gerichtet gegen Gott und gegen seine Herrlichkeit. Gott ist zornig auf diejenigen, die seine Herrlichkeit missachten. Gegen dich, nur gegen dich habe ich gesündigt. Wer sagt das? David. Als was gemacht hat? Ehebruch. Den Mann der Frau, mit der er Ehebruch begonnen hat, töten hat lassen. Und der sieht das nicht in erster Linie auf einer menschlichen Ebene, sondern in einer direkten Ebene mit Gott. Du musst bewusst werden, dass deine Sünde nicht ein Problem ist, weil du Krach mit Mama und Papa bekommst, weil du ungewollt schwanger wirst oder weil du irgendwelche Probleme mit der Polizei bekommst oder was auch immer, sondern dein Problem ist grundlegend mit Gott selber. Du kannst Mama und Papa in das Licht führen, du kannst den Pastor in das Licht führen und dich taufen lassen, weil du Motive hast, aber eigentlich Gott nicht kennst. Du kannst Menschen belügen, du kannst Menschen täuschen, aber Gott kannst du nicht täuschen. Und du wirst erst dann wirklich zum Punkt kommen, das Evangelium zu verstehen und Gott zu begegnen, wenn du dich gegenüber Gott siehst und siehst, dass ein heiliger Gott vor dir steht, dich durchleuchtet, dich kennt, dich sieht, wo du bist und wie du bist und vor ihm du komplett nackt bist, transparent bist und ein Sünder bist. Und dass du vor diesem Gott nicht bestehen kannst. Mit deinen Taten, mit deinen Worten, mit deinem Leben, egal wie gut und gerecht du dich siehst, du und ich, wir können vor ihm nicht bestehen. Wir können vor ihm nicht bestehen. Jesaja 6, er war ein Prophet, Jesaja war ein Prophet. Er gibt Gott Ehre und Ruhm, er prophezeit und jetzt steht er vor Gott und Gottes Herrlichkeit erscheint und Gottes Herrlichkeit kommt und füllt den Tempel und er sieht ihn und was sagt er? Wehe mir! Wehe mir! Ich bin ein unreiner Mensch inmitten eines unreinen Volkes, mit unreinen Lippen. Wehe mir! Gottes Herrlichkeit zeigt auf, dass wir vor Gott nicht alleine bestehen können. Aber es zeigt uns, dass die Lösung von Gott kommt. Und in Jesaja, wenn ihr das lest in Kapitel 6, wir haben jetzt nicht die Zeit, kommt die Lösung des Problems von Gott. Gott sagt nicht, oh, armer, armer Jesaja, weißt du was, komm, schwamm drüber, es ist okay. Nein, es war wehe ihm. Er war ein Sünder vor einem heiligen Gott. Aber die Lösung kam von Gott. Ein Engel, der eine Kohle nahm vom Altar und die Lippen von Jesaja berührte und reinigte. Was für uns spricht im Neuen Testament, dass die Lösung unseres Problems von Gott kommt. Und die Lösung kam in der Person Jesu Christi. Keine Taten des Menschen, keine Religion, nicht unser Streben, unsere Leistung, sondern die Lösung kam von Gott. Gelobt sei sein Name für Jesus Christus, der uns die Lösung schenkt und uns zeigt, dass er allein sie uns geben kann. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 7, ich erbärmlicher Sünder, ich paraphrasiere, meine sündige Natur, mein sündiger Leib, wer wird mich davon befreien? Ich kann meine Natur nicht ändern, aber gelobt sei der Herr Jesus Christus. Und hier sagt er, die Lösung kommt von ihm. Er, der große Theologe, er, der große Apostel, sagt, wer wird mich befreien von dem Leib der Sünde? Wer wird mich befreien von meiner sündhaften Natur? Wer wird mein Grundproblem lösen? Oh, er hebt die Augen und sagt, die Lösung kommt von ihm. Gelobt sei der Herr Jesus Christus, weil die Lösung kommt von ihm. Und diese Lösung müssen wir bei ihm suchen, mit Buße und mit Glaube. Und das wird das nächste Thema sein, wo wir über das Evangelium Jesu Christi sprechen. Die Gnade, die wir durch Glaube empfangen können. Aber bis dahin müssen wir uns konfrontieren mit dieser Tatsache, dass wir einen herrlichen, vollkommenen Gott haben, der keine Kompromisse eingeht, dessen Charakter perfekt ist, dessen Prinzipien ewig perfekt sind und der den Anspruch hat, dass wenn wir mit ihm in Ewigkeit sein wollen, rein und heilig sein müssen. Aber der uns ruft, uns einzugestehen, wo wir sind. Dass wir eine radikale Erneuerung brauchen und er gibt uns auch die Lösung in seiner Liebe durch Jesus Christus. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir sind auch zum Schluss angelangt. Die Zeit ist auch am Ende. Und ich möchte, dass wir ein Gebet sprechen und während dem Gebet nicht raushuschen. In erster Linie, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, das Gehörte im Gebet persönlich zu Gott zu bringen. Aber weil wir auch danach die Ankündigungen durch Bruder Katalin hören wollen, die sehr wichtig sind, weil der Mai und der Juni sind so Monate, wo es sehr, sehr viele Dinge gibt, noch einige Änderungen, die wichtig sind, was das Werk anbelangt. Aber bis dahin, lass uns ins Gebet kommen. Lass uns unser Herz vor Gott bringen. Lass uns durchforschen, wo wir stehen vor Gott. Lass uns mit gebrochenem Herzen vor Gott kommen. Und wisst ihr, einzugestehen, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, einzugestehen, dass du verdorben bist, dass du keine Kraft hast, das ist nicht das falsche Konklusio oder das schandhafte Konklusio, das ist das richtige Konklusio. Aber das führt dich dann weiter, dass du dich in Gottes Hände vollkommen wirfst und seine Lösung wirken lässt. Vielleicht hast du den Sieg über die Sünde, den Sieg in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen, nicht ganz erlebt, weil du einfach nicht richtig begonnen hast. Wisst ihr, wenn ein Flugzeug, und damit ende ich, wenn ein Flugzeug in Australien abhebt und der Pilot, im Autopilot, die genauen Grad und das Ziel eingibt, muss er nicht 45 Grad falsch eingeben. Es reicht ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Und in einiger Zeit wird er sehen, dass er total vom Kurs abgekommen ist. Dieses Feintuning oft, wo wir am Anfang vielleicht nicht richtig eingestellt haben, das Evangelium nicht richtig umarmt haben, bringt uns dazu, dass wir im Laufe des Lebens eigentlich sehen, dass wir immer weiter weg vom Ziel kommen, als dem Ziel nahe kommen. Dass wir immer weiter weg von Gott kommen, anstatt ihm nahe zu kommen. Dort ist irgendwo ein grundlegendes Problem. Und mit diesem Studium möchten wir das grundlegende Problem lösen, an der Wurzel unserer Beziehung zu Gott gehen. Ehrlich mit Gott zu sein, ehrlich mit uns selber sein. Und ich glaube, dass Gott wunderbaren Neubeginn machen möchte in meinem Leben und in deinem Leben. Menschen zum Evangelium rufen möchte, aber auch in deinem Leben einen Neustart gewähren möchte. Lass uns ins Gebet kommen. Lass uns dem Herrn loben. Lass uns dem Herrn auch danken diesen Abend. Amen. Lass uns beten.